Wir haben vielleicht eine machbare Lösung für unser Problem mit dem Roten König gefunden, Captain«, sagte Jazza. Er klang fast überschwänglich, als er Riker das Pad über die Reling reichte. »Es schließt ein, dass wir in unmittelbarer Nähe des Raumspalts tätig werden, und es müsste bald sein.« Riker war es eine Freude, die aufrichtige Hoffnung in der Stimme und dem Auftreten der Spezialisten zu hören. Nichtsdestotrotz konnte er nicht anders, als dem gesamten Konzept der Hoffnung vorsichtig zu begegnen. Aber als er auf das Inhaltsverzeichnis des Pads sah, keimte auch in ihm Hoffnung auf. Und er konnte das unmittelbare Problem, vor dem die Titan und ihre Besatzung stand, nicht ignorieren. »Wir sind fast 2 Tage bei maximaler Warpgeschwindigkeit vom Eintrittspunkt des Roten Königs entfernt, Mr. Jazza. Auch wenn wir in dieser Minute umkehren, angenommen Ihr Plan funktioniert, hätten die Leute, die auf Ogen festsitzen, keine Chance zu überleben. Ist das so?« Jazza nickte. Die Konfrontation mit der Realität dämpfte seinen gerade aufkommenden Enthusiasmus ziemlich. Norellis sah ebenfalls bedrückt aus.
»Ich stimme Ihnen zu«, sagte Setente mit einer Stimme, die klang wie eine Schnur voller kleiner Kristallglöckchen. »Unsere oberste Priorität bleibt es, so viele Leute wie möglich zu retten.«
Wieder wanderten Rikers Augen zum Hauptschirm. Der unregelmäßig geformte Trabant wurde immer größer und kam ihm immer bekannter vor. Während er sich zu Frane umdrehte, zeigte Riker auf den näher kommenden Brocken aus Fels und Nickeleisen und fragte, »Erkennen Sie dieses Objekt, Mr. Frane?« Während er die Apokalypse beobachtete, war Frane in einen nahezu katatonischen Zustand abgedriftet. Er bewegte sich erst, als Riker seinen Namen erneut wiederholte.
»Das ist natürlich der heilige Vangar«, flüsterte Frane. »Das Vermächtnis der O'Neill an alle Neil, die ihnen nachfolgen würden.«
Obwohl das fragliche Objekt hauptsächlich im Dunkeln lag, sah Riker an Akars Gesichtsausdruck, dass auch er es erkannte. Tufoks Augenbrauen waren höher gezogen, als Riker sie je gesehen hatte.
»Vanguard«, sagten beide Männer vollkommen synchron.
»Natürlich«, dachte Riker, »beide waren an Bord der Excelsior, als Vanguard gefunden wurde.« Durch das Lesen der Excelsior-Berichte wusste er, dass die verlorene O'Neill-Kolonie Vanguard einst von den menschlichen Vorfahren der Neil im Orbit über Ogen zurückgelassen wurde. Bei Vanguard handelte es sich um eine selbsterhaltende terrestrische Umwelt, die in der turbulenten ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts in einem ausgehöhlten Asteroiden geschaffen wurde. Ihr Orbit lag hoch genug, sodass er von den Langzeiteffekten der Anziehungskräfte in der oberen Atmosphäre nicht beeinflusst wurde.
»Eviku, Tufok, scannen Sie den Trabanten. Sie werden sehen, dass er hohl ist. Ich muss wissen, ob er raumtauglich ist.«
»Er scheint schwer abgeschirmt zu sein, Captain«, sagte Eviku. »In den äußeren Schichten ist eine Menge Nickeleisen enthalten. Ebenso ein guter Prozentsatz anderer dichter Metalle, die Scans erschweren, aber es scheint eine ausreichende innere Atmosphäre zu geben.«
Unwillkürlich musste Riker an einen der Jahrtausende alten Sinnsprüche von Sun Tzu denken, dessen Werke er im 2. Jahr an der Akademie gelesen hatte. »Wer verfügt über die besseren Voraussetzungen, was die Nutzung von Himmel und Erde betrifft?« Tufok überquerte die Brücke und ging zur taktischen Station, die nur ein paar Meter vom Turbolift entfernt lag.
»Die Vanguard-Kolonie ist schätzungsweise 10 Kilometer lang«, sagte er. Er hatte seine Fassung wiedergewonnen und wirkte wieder unanfechtbar. »Ihr Umfang misst an der breitesten Stelle ungefähr 3 Kilometer.«
»Lebenszeichen?« fragte Riker.
»Keine wahrnehmbaren bis jetzt, Captain. Ich erkenne felsige Stellen an der äußeren Oberfläche, durch die wir den Transporterstrahl wahrscheinlich erfolgreich senden können.«
Der Vulkanier sah von seinem Scanner auf und traf Rikers Blick.
»Die Summe der Plätze für Flüchtlinge hat sich gerade geometrisch erhöht, Captain.«
»Angenommen, Dr. Rahavrei kann uns genug Energie liefern, damit wir die Transporter und den Traktorstrahl für einige Tage am Stück aufrechterhalten können«, sagte Vale und sah Riker an, »würde der Plan lauten, diesen Felsbrocken mit Leuten zu füllen und ihn dann so schnell wie möglich zum Raumspalt zu schleppen.«
Rikers Lippen wurden durch ein dünnes Lächeln nach oben gezogen. Wieder einmal war für Proben keine Zeit, Improvisation musste genügen und die Besatzung verstand ihr Geschäft.
»Sieht für mich unter diesen Umständen wie der bestmögliche Plan aus.«
Vale zuckte mit den Schultern. »Ich muss zugeben, ich habe auch gerade keine bessere Idee. Ich finde, wir sollten es versuchen.«
»Ich muss zustimmen«, sagte Tufok und konzentrierte sich wieder auf seine Konsole.
Vale zeigte auf die herannahende Hülse der alten Vanguard-Kolonie. »Man kann wahrscheinlich nicht annehmen, dass sich Vanguard aus eigenem Antrieb bewegen kann, oder?«
»Vanguard hatte keine eigenen funktionierenden Antriebsmaschinen, als wir es vor 8 Jahrzehnten fanden«, sagte Tufok, der mit unbewegter Miene die Sensorwerte studierte.
An der sekundären Wissenschaftskonsole neben ihm tat Eviku das Gleiche.
»Ihre Antriebseinheiten wurden sicherlich bereits vor mehr als einem Jahrhundert ausgeschlachtet«, fuhr Tufok fort und erhob sich. »Ich habe noch keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass sich die Lage geändert hat.«
»Natürlich, das war ja klar. Also müssen wir es entweder abschleppen oder einer muss aussteigen und schieben.«
Vale wandte sich an Riker.
»Ich sehe da noch ein anderes potenzielles Problem, Captain.«
»Welches?« fragte Riker.
»Ich frage mich, wenn es wirklich eine so gute Idee ist, dieses heilige Nail-Relikt als Rettungsarche zu benutzen, warum sind die Nail dann noch nicht selbst darauf gekommen?«
Riker musste zugeben, dass seine Nummer 1 eine ausgezeichnete Frage aufgeworfen hatte. Er hatte natürlich noch keine endgültige Antwort darauf, und ein Blick auf das aschfahle Gesicht von Frane verhieß, dass sobald auch keine zu erwarten war. Aber er hatte immer noch die Fähigkeit und das Vorrecht, optimistisch zu sein. Riker deutete auf die sich ausbreitenden Flächenbrände, die über Ogens Land, Meere und Himmel wüteten, und sagte:
»Seht euch das Chaos da unten an. Sie verlieren ihre Schiffe, so schnell sie sie starten können, und wissen wahrscheinlich immer noch nicht, wieso. Die Krise hat sie vielleicht so schwer getroffen, dass es sie einfach überwältigt hat.«
»Sie wurden sprichwörtlich mit heruntergelassenen Hosen erwischt«, dachte Riker. »Vielleicht, weil ein Föderationsangehöriger sie überzeugt hat, ihre militärische Bereitschaft aufzuheben. Unsere Schuld, wieder einmal, unsere Verantwortung.«
»Captain, ich muss Sie darauf hinweisen, dass mehrere andere bewohnte Welten im Ausbreitungsmuster der Raumstörungen liegen«, sagte Tufok, der wieder zum Turbolift ging und neben Vale stehen blieb. »Wenn sich der Effekt des Roten Königs mit Überlichtgeschwindigkeit durch den Subraum fortpflanzt, werden diese Systeme ebenfalls zerstört. Es ist eine Frage von Wochen, wenn nicht Tagen.«
Diana sah bleich und traurig aus. »Also können wir nur Ogen helfen, weil es unmittelbar bedroht ist. Wir haben keine Zeit, etwas für die Bewohner der äußeren Planeten zu tun.«
»Vanguard hat nur begrenzte Platzkapazitäten«, stellte Tufok klar. »Selbst wenn wir die Zeit hätten, noch andere Evakuierungen anzuschließen.«
»Vielleicht können wir anderen Welten nicht direkt helfen«, sagte Setente. »Außer es gelingt uns, Mr. Franes Schläfer wieder in Tiefschlaf zu versetzen.«
»Wie soll das möglich sein?« fragte Vale. »Wir sprechen doch nicht darüber, ihm eine gute Nachtgeschichte vorzulesen.«
Norellis grinste Vale an. »Eigentlich, Commander, wäre es mehr eine Betäubung, in Ermangelung eines besseren Ausdrucks. Wir haben den Großteil der theoretischen Arbeit fertig.«
Riker fand, dass er nichts zu verlieren hatte, wenn er Hoffnung über Schweigsamkeit siegen ließ. Wenn es nichts anderes gab, war es ein guter Weg, sich die Verzweiflung vom Leib zu halten.
Er hob Jossas Pad auf und drehte sich zu Vale und Tufok um. »Chris, Tufok, gehen Sie in den Transporterraum oder wo auch immer Sie diese Massenevakuierung zur Titan und nach Vanguard koordinieren wollen, und sagen Sie Rahavrei und seinen Leuten, dass sie diesen großen Felsbrocken bewohnbar und klar zum Abschleppen machen sollen. Ich bringe Sie später auf den neuesten Stand darüber, was wir mit dem Roten König machen werden.«
Riker blickte zurück auf Frane, dessen gesamte Aufmerksamkeit immer noch von der Tragödie in Beschlag genommen wurde, die sich auf dem Bildschirm abspielte. Er hatte gehofft, dass die Schrecken, die er hier miterlebte, den jungen Nail vielleicht dazu bringen würden, bei der Rettung seiner Leute zu helfen. Stattdessen schien er wie angewurzelt. In diesem Zustand nützt er keinem etwas, dachte Riker, der sich vorgestellt hatte, dass die Anwesenheit eines Nail vielleicht hätte helfen können, die Legionen von Verwirrten und Panischen zu beruhigen, wenn sie ankamen. Er erwog kurz, Frane von Hutchinson auf die Krankenstation eskortieren zu lassen, wo Dr. Reh oder Dr. Onter ihn auf ein emotionales Trauma untersuchen konnten. Er entschied, dass dafür später noch Zeit war. Vorausgesetzt, dass später noch für irgendetwas Zeit bleibt. Er wandte sich an Jaza und deutete auf die Tür seines Bereitschaftsraums. »Zeigen Sie mir, was Sie sich ausgedacht haben, Mr. Jaza, und machen Sie schnell!«
»Können Sie dieses Ding wirklich wieder in Schlaf versetzen?« fragte der Käpt'n.
Er saß hinter dem schweren Elaminitpult seines Bereitschaftsraums und hatte gerade ein Gespräch mit Dr. Rahavrei im Maschinenraum geführt. Kent Norellis war überrascht, wie verwirrt der neue ifrosianische Chefingenieur geklungen hatte, als der Captain ihm befohlen hatte, die alte O'Neill-Kolonie zum Abschleppen in Richtung der Anomalie vorzubereiten. Normalerweise wäre Norellis erleichtert gewesen, nicht der Einzige zu sein, dessen Nerven manchmal blank lagen. Doch unter den gegebenen Umständen hätte er die Gesellschaft von Teufelskerlen mit Nerven wie Drahtseilen bevorzugt. Jetzt, wo ihn die ungeduldigen Blicke des Captains und Admiral Akars von allen Seiten aufspießten, fühlte sich der Astrobiologe wie im Kreuzfeuer zwischen zwei solchen Männern.